möchte die Predigt heute mit einer Frage beginnen. Wer von euch hat in den letzten 4 Wochen etwas wirklich Neues angefangen? Einmal Handzeichen bitte. Keine Angst, ich frage niemanden, was es war. Einfach mal so, also was richtig Neues, was man noch nicht vorher gemacht hat, okay? Okay, danke. Wer von euch hat in den letzten 4 Wochen etwas beendet? Also jetzt was Größeres, jetzt nicht das Essen fertig gekocht, sondern wer hat in den letzten 4 Wochen etwas beendet? Okay. Ich würde euch gerne mal fragen, was ist leichter, eine Sache zu beenden oder eine Sache neu anzufangen? Was? Ich höre ein bisschen konflikthafte Meldungen hier. Anfangen ist schwieriger. Also leichter, genau, Anfangen ist leichter. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz viel trifft. Also den Anfang von einer Karriere von einem Fußballer beispielsweise, das ist immer eine großartige Sache. Die Frage ist nur, wann sollte der vom Platz gehen? Wenn er so alt ist wie ich, also quasi schon Asperur alt, dann ist keiner mehr da. Also das Aufhören ist häufig eine schwierige Frage. Wie kann man richtig aufhören und wie kann man Dinge richtig anfangen auch? Gerade eben haben wir das gesehen, da ist beides zusammengekommen, ein Ende und ein Anfang. Und wenn wir in die Bibel reinsehen, da gibt es einen Text, der uns ganz großartig erklärt, was da passiert ist und dann auch eine Hilfestellung gibt, wie wir selbst mit einem Ende und mit einem Neuanfang umgehen können. Und deswegen möchte ich euch einmal den Text für heute vorlesen. Und zwar finden wir den im Titusbrief, Titus 3, Kapitel 3, die Verse 3 bis 7. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Die Taufe, die wir gerade erlebt haben, ist ein Paradebeispiel für ein richtiges Ende und einen richtigen Neuanfang. Und ich muss sagen, das hat mich total beeindruckt, das ist immer wieder was Tolles. Also egal, wie viele Taufen man gesehen hat, jede Taufe ist immer wieder was Großartiges. Es hat etwas Besonderes. Und genauso wie ein Dichter mal sagte, dass jeder Anfang quasi einem Zauber innewohnt, so ist, glaube ich, auch das Ende eine Kunst. Und deswegen möchte ich heute die Predigt beginnen mit einem richtigen Ende. Dann wollen wir uns mit einem Neuanfang beschäftigen und danach im Grunde damit, wie der Heilige Geist da, welche Rolle der dabei hat und was das, wie er auch aktiv ist in beidem. Also zunächst mal zum Ende. Etwas Richtiges zu beenden ist manchmal schwieriger als etwas anzufangen. Paulus spricht in diesem Titusbrief zu Menschen, die im Grunde neu im Glauben sind. Titus soll die coachen, könnte man sagen, er soll die anleiten, wie sie als Christen gut leben können. Und wie dieses Leben auch aussieht, dieses neue Leben, weil er sagt, wenn man als Christ lebt, dann ändert sich ganz schön viel. Das ist nicht nur quasi ein kleiner Aspekt in deinem Leben, der sich dann verändert. Also es ist nicht so, dass du sagst, da ist der ganze Mensch und dann gibt es so ein Bricket, da steht dann Religion drauf und vorher war das nicht da und jetzt hängt man das halt noch irgendwie da dran, sondern christlicher Glaube bedeutet, da wird alles anders gefasst. Die Identität verändert sich. Grundsätzlich ändert sich mein Leben. Und nun spricht Paulus am Anfang dieses Textes erstmal davon, wie Menschen früher waren. Und zwar redet er zu denen, die jetzt Christen sind und sagt, ich erinnere euch nochmal kurz daran, wie ihr eigentlich vorher wart, wer ihr eigentlich vorher wart. Und er zählt das auf, das sind 7 zerstörerische Eigenschaften, die er hier bringt. Da sagt er nämlich, Vers 3, früher nämlich waren auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Das ist tatsächlich nicht gerade, sag ich mal, also man fühlt sich nicht gerade geschmeichelt, wenn einem jemand sagt, wisst ihr übrigens, früher wart ihr jetzt ohne Einsicht und Erkenntnis. Da sagt man, das möchte man nicht so gerne hören. Das ist vor allen Dingen auch ein Begriff, den sogar Jesus selbst sagt, als er auferstanden war und mit den Emmaus-Jüngern geht und ihnen sagt, sag mal, habt ihr nicht verstanden, dass das alles so kommen sollte, dass Gott das von Anfang an so geplant hat? Und sagt dann, wie könnt ihr das nicht begreifen? Ihr habt doch quasi alles vor euch liegen und trotzdem seht ihr es nicht. und sagt, so waren wir erstmal alle gewesen, ohne Verständnis und Einsicht. Wir waren ungehorsam. Das sind also Menschen, die sich gegen Gottes Gebot gewandt haben. Und er spricht dann nicht nur zu Leuten, die quasi atheistisch gelebt haben, sondern er spricht zu Menschen, die damals auch zutiefst religiös waren. Also so etwas wie den modernen Atheismus gab es damals nahezu nicht oder möglicherweise auch überhaupt nicht. Das heißt, er spricht zu Menschen, die durchaus religiös waren. Die haben alle möglichen Dinge gemacht. Die haben Prozessionen mitgemacht, die haben religiöse Feiern mitgemacht, die haben gespendet, die hatten religiöse Gemeinschaft, die waren in irgendwelchen Gottesdiensten gewesen. Aber er sagt ihnen trotzdem, ihr wart ungehorsam. Die Art, wie ihr gelebt habt, hat sich gegen Gott gewandt. Und das Spannende ist, dass es für uns Christen heute manchmal genauso eine Herausforderung. Nicht wenige von uns fällt es genauso schwer, sich an Gottes Gebote zu halten und zu glauben, dass er es wirklich gut mit uns meint. Also ungehorsam. Dann heißt es auch, davon abhängig, uns gingen in die Irre oder wir gingen in die Irre. Paulus sagt hier, wir sind nicht auf alle gemeinsam auf einem großen religiösen Weg zum gleichen Ziel, sondern er sagt, wir sind in die Irre gegangen, wir waren quasi völlig daneben orientiert. Wir hatten ein falsches Ziel und haben auch an falschen Orten das falsche Ziel gesucht. Und wir waren im Grunde in dem Sinne völlig blind, obwohl wir dachten, wir wären vielleicht besonders gebildet oder religiös. Er sagt, es ging in die falsche Richtung. Und dann meint er bestimmt von allen möglichen Leidenschaften. Wenn ihr aufmerksam darüber geguckt habt, dann werdet ihr gesehen, dass leidenschaftlich einer unserer Werte in der Gemeinde ist. Können wir nicht sagen, Paulus sagt hier quasi, habt am besten keine Leidenschaften, seid distanziert, seid quasi reserviert gegenüber allen Dingen. Das meint er hier gar nicht. Er sagt nicht, jede Leidenschaft ist böse, sondern er sagt, die Leidenschaften, um die es hier geht, sind welche, die im Grunde selbstbezüglich sind, die mich als Ziel haben, die meine Erfüllung oder das, was mir Freude macht, als Ziel haben in so einem selbstsüchtigen Sinne. Er sagt, diese Art von Leidenschaft ist destruktiv. Sie gebraucht den anderen nämlich letztlich als Gegenstand. Also zum Beispiel in manchen Beziehungen gibt es das, dass einer den anderen Partner nicht liebt als seinen Partner, sondern eigentlich als Erfüllungsgehilfen seine eigenen Wünsche hat. Und sagt, ich bin nicht gerne alleine, schön, wenn man einen Partner hat, also habe ich halt einen Partner, aber der ist eigentlich für mich da. Das ist quasi das, was hier gemeint ist, das ist eine selbstsüchtige Leidenschaft. Und dann nennt er hier Bosheit und Neid. Da würde man sagen, Bosheit und Neid, das sind doch große Worte, oder? Also würde ich jetzt sagen, bevor ich Christ war, war ich boshaft und Neid, also das ist schon, boshaft ist schon übel. Und dann ist mir mal eingefallen, wie schwarz mein Humor manchmal sein kann. Und dann ist mir auch eingefallen, über was für Sachen ich manchmal lachen kann, so im Sinne der Schadenfreude. Und da dachte ich mir so, ich kann glaube ich nicht mit einem Stein werfen an der Stelle. Es gibt viele Dinge, die mich irgendwie lachen oder wie sagt man dazu, wenn man so ein bisschen in sich reinlacht, so, da gibt es viele Dinge, die das tun, wo ich mir nachträglich denke, so wirklich stolz darauf bin ich tatsächlich auch nicht. Und dann am Schluss sagt er sogar, dass das sich sogar deklinieren lässt in Bezug auf unsere emotionale Einstellung gegenüber anderen Menschen. Er sagt nämlich hier, dass wir sogar in Hass gelebt haben. Und damit meint er nicht Schwerverbrecher. Paulus schreibt hier nicht und sagt, unter euch in der Gemeinde gibt es so zwei harte Jungs, die waren bestimmt schon im Knast gewesen, 5 oder 6 Jahre, nur die ganz schweren Kaliber und denen sage ich ja, die waren übrigens auch übel. Sondern er sagt, das waren wir. Titus, du auch, also quasi der Leiter der Gemeinde, auch du. Ihr wart so, wir waren so, ich war so. Wenn du diese Liste liest und nicht das Gefühl hast, irgendwie meint er mich, dann liest du sie falsch. Er meint nämlich genau dich. Er meint dich an der Stelle. Da steckt ganz viel drin, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich erstens, wir können uns gegenüber niemandem erheben. Wir können nie sagen, wir sind die moralisch Besseren. Und das ist eine tragische Angelegenheit, weil ganz viele Menschen um euch herum, wenn ihr Christen seid, glauben, dass das die Botschaft des christlichen Glaubens ist. Du sollst ethischer leben. Und die Christen sind die, die versuchen, das irgendwie vielleicht zu tun. Und richtig als Christ zu leben bedeutet, ich muss mich erstmal anstrengen und Dinge richtig machen. Und deswegen finden die das völlig schräg, weil die sagen, ja, du musst dich dann laut die ganze Zeit anstrengen, welche Dinge irgendwie zu machen. Und Gott sagt dann, ich wende mich dir zu, wenn du mir nah genug kommst. Also du musst auch genug mir entgegenkommen und das bedeutet, halte dich gefälligst an die Regeln. So glauben Menschen, dass es christlicher Glaube ist. Ich denke, dass das natürlich völlig verkehrt ist und im Grunde den Karren vor das Pferd spannt. Aber da werden wir gleich auch noch zukommen. In diesen, sag ich mal, unschmeichelhaften 7 Eigenschaften, die er hier nennt, steckt nämlich eine Erkenntnis für uns alle drin. Und zwar, dass der Grund, warum mein Leben vielleicht nicht so übel gelaufen ist, nicht in erster Linie daran liegt, dass ich besser wäre als Mensch, sondern dass ich einfach nur weniger Gelegenheit hatte, Übles zu tun. Eines der ganz erschütternden Bücher der letzten 100 Jahre möglicherweise hat den Titel Ordinary Man, gewöhnliche Männer. Und das ist ein Buch, das handelt über Leute, die schlimmste Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg begangen haben. Und es beschreibt diese Menschen, wie die waren. Und man denkt sich immer, wie kann man sowas Furchtbares tun? Das müssen ja Psychopathen gewesen sein, die müssen ja krank gewesen sein. Und das Schlimme an diesem Buch ist, das waren normale Menschen. Das waren völlig normale Leute gewesen, die zu sowas fähig waren. Das zu erkennen, zu sagen, möglicherweise bin ich einfach noch nie in der Situation gewesen, wirklich böse sein zu können. Ich bin nicht einfach nur ein besserer Mensch. Das ist erstmal eine sehr harte Lektion, die selbst zu sehen. Das ist nun das Leben, von dem Paulus sagt, das geht zu Ende, wenn du an Jesus glaubst. Das wird zu Ende geführt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Häufig kennen wir Ende eher als eine Art Abbruch, dass man einfach sagt, ich mache irgendwie einen Cut und lasse eine Sache weg. Ich beende irgendwie meine Mitgliedschaft im Sportverein oder sowas und sage, jetzt ist vorbei, ich mache nichts mehr. Das ist für mich das letzte Mal gewesen, dass ich da war. Aber ein richtiges Ende braucht, dass diese Dinge, um die es geht, auch verarbeitet werden können. Dass die einen Abschluss finden und nicht nur einen Abbruch finden. Eine Freundschaft, die im Streit auseinandergeht, dann kann man sagen, die Freundschaft ist kaputt gegangen. Aber so wirklich beendet, sie ist ja irgendwie nicht wirklich zu Ende gekommen, sondern sie ist abgebrochen worden. Ein richtiges Ende braucht ein zu Ende führen. Das muss zu Ende gebracht werden und es muss einen Endpunkt haben, der versöhnt ist am Schluss. Jetzt haben wir den ersten Weg quasi des Endes. Jetzt wollen wir uns den zweiten angucken mit dem Beginn. Das Neue, was nämlich jetzt passiert und was auch in der Taufe gefeiert wird, ist nun etwas ganz anderes als einfach nur die bessere Variante des Alten. Und dazu habe ich euch ein Beispiel mitgebracht aus der technischen Welt. Nicht wenige Menschen glauben nämlich, Christ zu werden bedeutet, ich mache ein Update in meinem Leben. Also Software-Updates kennt ihr alle. Die sind immer die nervigen Dinge, die man nicht wegklicken kann irgendwann, wenn man oder sagt, bitte um 3 Uhr nachts machen oder so. Diese Software-Updates, die in den ungünstigsten Fällen kommen, wenn man sie will, die nehmen etwas, ein Betriebssystem, was schon existiert, und sagen einfach, ich mache das jetzt besser. Da wird eine Erneuerung vorgenommen. Und diese Erneuerung, manche Menschen glauben, christlicher Glaube bedeutet, ich existiere quasi vorher, so wie gerade eben beschrieben. Und jetzt bedeutet es, jetzt kommt irgendwie Gottes Geist oder irgendwie die gute Nachricht, ich fange an zu glauben. Und dann ist die Folge, dass quasi Martin 1.0 zu Martin 1.1 wird. Halleluja. Das ist aber nicht so. Ich möchte euch das an einem Beispiel mit Software erklären. Und zwar mit diesen. Ja, die Informatiker unter euch lachen schon. Ich weiß auch warum. Und zwar ist klar, ihr müsst euch vorstellen, mein Leben, bevor ich Christ geworden bin, war so etwas wie dieser angebissene Apfel. Das ist natürlich klar, dass ich Äpfel nehmen muss für die sündige Existenz des Menschen, bevor er Jesus kennengelernt hat. So, der Apfel quasi, der ist sogar noch angebissen. Das ist einfach eine perfekte Vorlage. Ich kann euch übrigens sagen, ich hatte dieses Predigtbeispiel in meiner vorigen Gemeinde mal gemacht. Ich habe noch nie so viele Beschwerden nach dem Gottesdienst bekommen. Tja, getroffene Hunde. Ne? Okay, ihr müsst damit leben, nicht ich. Also, genau, also ihr müsst Äpfel weiter benutzen. Also Äpfel steht für das alte Leben. Und jetzt bedeutet Christ werden nicht, dass ich einfach von Apple, ich habe es mir aufgeschrieben, macOS 13.5 auf 13.6 geupdatet werde, sondern Christ werden bedeutet, ich bekomme ein neues Betriebssystem aufgespielt. Da ändert sich was. Und jetzt je nachdem, wie technisch affin ihr seid, Windows ist natürlich klar, das offene Fenster zu Gott und so, ist natürlich großartig. Aber für diejenigen, die sagen, das ist auch Mist-Software, habe ich oben das Symbol von Linux eingebaut. Also für die ganz harten Cracks unter euch, das ist einfach noch stabiler und besser und benutzerunfreundlicher. Christlicher Glaube ist also der Wechsel eines Betriebssystems. Und deswegen das Neue, was wir hier gerade gesehen haben, Robert, das Neue, was du erlebt hast in deinem Leben, ist nicht einfach nur ein Update gewesen, sondern etwas Neues. Gott hat etwas Neues gestartet in dir. Und dieses Neue, das beginnt bei Gott. Ich bitte euch nochmal kurz nachzuschauen hier in Vers 3. 4, entschuldigt, 4. Da heißt es, doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Der große Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Betriebssystem liegt in diesen Begriffen, doch dann, Gott. Da steckt das ganze Evangelium drin. Doch dann Gott. Es hat nicht mit dir angefangen, Robert, oder mit dir oder mit mir angefangen, dass er sagte, und dann, nachdem ihr so gelebt habt, dann habe ich den Entschluss getroffen, jetzt will ich mal ein besserer Martin sein. Und dann sagt Gott so, ha, ich sehe, der Martin will sich richtig anstrengen, jetzt gucke ich mal, wie weit er kommt, und für den Rest gibt es dann meine Gnade. Wenn ihr denkt, das wäre eine Illusion, ich kann euch sagen, es gibt nicht wenige Menschen, die das tatsächlich überzeugend finden. Ich habe über mehrere Jahre Missionsgespräche gehabt mit mormonischen Missionaren. Die Mormonen, das ist eine Gruppe, die, sag ich mal, einen christlichen Anstrich hat, die ist aber relativ weit weg von dem, was wir als Christen glauben, würde ich sagen, ziemlich weit weg. Und die waren als Missionare da, es waren zwei Amerikaner gewesen, eigentlich immer zwei Amerikaner gewesen und einmal ein Australier. Und die waren dann da und die haben mich missionieren wollen und ich umgekehrt habe natürlich ihnen, also habe sie natürlich missionieren wollen. Und es war super, einmal die Woche haben wir uns getroffen. Und da gibt es einen Vers in deren Buch, im Buch Mormon quasi, da gibt es einen Vers drin, der sagt, denn wir sind aus Gnade gerettet, nachdem wir alles getan haben, was wir können. Ja? Denkt man sich, das klingt so ein bisschen christlich, weil Gnade, hey, zwei Daumen nach oben, Gnade ist doch super. Das heißt, nachdem wir alles getan haben, was wir können. Und dann sitzt man gegenüber und sagt, ja sag mal, was heißt das denn? Was kann ich denn tun? Dann sagen sie, man kann alle Gebote halten, das ist alles möglich. Dann fragt man, ja, tust du das? Hast du das gemacht? Ich weiß nicht so richtig. Dann sagt man, Moment mal, du verkaufst mir hier doch eigentlich gerade ein unmögliches Evangelium. Ein Evangelium, was quasi nur retten kann, wenn ich alles getan habe, was ich kann und ich merke trotzdem, ich versage doch die ganze Zeit. Ich kriege das doch nicht hin. Das heißt, ist das ein Evangelium, was nur für die Top 0,1% gilt, wenn es die überhaupt geben kann? Gottes Gnade ist nicht quasi das, was den Rest ausmacht und den Rest uns erlässt, sondern Gottes Gnade ist das, was den Anfang macht und uns herauszieht. Und deswegen ist es so großartig, dass es hier heißt, und dann Gott. Das ist der Anfangspunkt. Gott ist der Anfangspunkt. Er ist der, der das Neue beginnt. Deswegen heißt es hier, es ist alleine Gottes Barmherzigkeit. Nicht überwiegend Gottes Barmherzigkeit oder in den weiten Teilen Gottes Barmherzigkeit, sondern es ist ganz seine Barmherzigkeit. Es ist ein ganzes Geschenk. Ich kann mir nichts darauf einbilden, dass ich jetzt hier stehe und sage, Gott ist mir begegnet und hat mich verändert. Wir können uns nicht über andere groß erheben. Also die Frage ist, wie kann das nun geschehen? Wenn man sagt, das alte Leben soll irgendwie zu Ende gebracht werden, das neue soll irgendwie starten, wie denn jetzt? Das finden wir in Vers 5. Da heißt es, das alte soll zu Ende gehen. Da heißt es, dass durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen. Den Schmutz der Sünde. Wandert jemand von euch? Hände hoch kurz. Wanderung Herbst, wenn es matschig ist. Wie sehen eure Schuhe danach aus? Wenn ihr richtige Wanderschuhe. Ich hoffe, ihr habt die richtige Wanderschuhe. Die sehen manchmal kaum noch wiedererkennbar aus, oder? Also es gibt manchmal, wenn man so daneben tritt, hat man manchmal das Gefühl, ist das überhaupt mein Schuh? Dann muss man erstmal putzen und gucken, was ist da drunter. Ungefähr so müsst ihr euch vorstellen, ist die Sünde in unserem Leben. Die ist so wie eine Schmutzschicht, die so dick darüber ist, dass man nicht mal mehr sagen kann, was da drunter stehen soll. Und Gott ist jetzt derjenige, der den Lappen in die Hand nimmt und sagt, und ich mache das jetzt sauber, ich wasche das jetzt herunter. Und nach kann man ein bisschen mehr erkennen, erkennt man erstmal die Form wieder. Und ach so, das war ja mal mein Gore-Tex-Schuh, der war gelb. Schön, dass ich die Farbe wieder sehe. Und Stück für Stück wird das dabei abgetragen. Die Vergebung ist genauso. Wenn Gott uns vergibt, dann nimmt er den Lappen und nimmt diesen Schmutz der Sünde von unserer Seele. Und er bringt damit etwas zu Ende. Diese Schuld und Sünde, er sagt nicht einfach nur, ich gucke nicht hin und tue so, als wäre die nicht da. Sondern er macht etwas damit. Er bringt es wirklich zu Ende. Er sagt nicht einfach nur, hier ist ein paar neue Schuhe, wird schon reichen. Sondern er sagt, ich nehme dich und ich fange mit dir jetzt an, etwas Neues zu machen. Und ich schrubb diesen Dreck Stück für Stück runter, ich nehme die Bürste und ich mache das wieder neu. Es ist eine Erneuerung, die er macht. Diese Reinigung von Schuld und Sünde, die klingt manchmal so ein bisschen abstrakt. Aber da reden wir von Dingen, die so groß sind, dass ich nicht mal ansatzweise sagen würde, dass ich auch nur einen Bruchteil davon verstanden habe. Ich habe vor ein paar Wochen in einer Pastorenfortbildung gehört von einem Interview, was demnächst auch rauskommen wird, was ihr auf YouTube sehen könnt. Hoffnungsmensch, auf Hoffnungsmensch heißt dieser Kanal. Das ist das Interview mit einem Bischof, der im Urlaub gewesen ist. Das ist Bischof Kohl, der ist in der württembergischen Landeskirche. Der war im Urlaub gewesen, ist mit 3 Kindern in den Urlaub gefahren und ist mit 2 Kindern wieder zurückgekommen. Er war unachtsam gewesen und während seine Frau gerade ein Kind gewickelt hat und er am Strand lag, ist sein Sohn ertrunken. Und dann fährt er auf dem Rückweg und erzählt, wie das war, in den Rückspiegel zu gucken und einen leeren Kindersitz zu sehen und zu wissen, ich bin schuld, ich habe das falsch gemacht. Was bedeutet Vergebung für so einen Menschen? Vergebung ist nicht einfach nur so ein bisschen ein Pflaster darüber, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe, sondern Vergebung ist für so einen Menschen oder auch einen Menschen wie mich lebensnotwendig. Der könnte sein Leben damit zubringen, sich selbst zu verdammen. Aber wenn Gott Vergebung schenkt, dann haben wir einen Ausweg daraus. Das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist groß. Es gibt eben keine losen Enden mehr. Gott steht nicht da und sagt dir jetzt, wenn er dich sauber gemacht hat, aber ich habe trotzdem noch Vorhaltung gegen dich. Und wenn du irgendwie mir blöd kommst, dann hole ich die wieder raus und halte sie dir vor. Sondern Gott vergibt wahrhaftig und echt. Das ist der Blick nach hinten. Unsere Schuld wird gereinigt. Der Blick nach hinten in meine Vergangenheit. Und der Blick nach vorne, der heißt Erneuerung. Der Blick nach vorne heißt Erneuerung. Auch in Titus 3, Vers 5 heißt es, dies ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Der Blick nach vorne ist der Blick zur Erneuerung hin. Und das ist etwas ganz Großartiges. Gott hat nämlich ein Versprechen gemacht. Er hat nämlich gesagt, er wird alles neu machen. Nicht nur ein Teil, nicht nur ein bisschen was, sondern er wird alles neu machen. Und jetzt, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hat er mit dir quasi einen Anfang gemacht von dem, was alles neu werden wird. Er sagt, er wird die ganze Welt neu machen und neu gestalten. Und du kannst jetzt schon Teil davon sein. Diese Erneuerung ist es. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das denn machen? Kann ich das machen? Wie funktioniert diese Art von Erneuerung? Exakt diese Frage hatte ein jüdischer Gelehrter, der mit Jesus diskutiert hat. Der hieß Nikodemus. Es war ein kluger Mann, der kam wie damals üblich abends zu Jesus. Man hat häufig abends diskutiert als Rabbi, da gibt es viele Vorbilder für. Und er kam zu ihm hin und hat gesagt, großer Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, um dieses neue Leben zu bekommen, dieses echte Leben zu bekommen? Was muss ich tun? Und der hätte jetzt erwartet, dass das kommt, was üblicherweise bei den Rabbis so tradiert wurde, was man gesagt hat, dass man beispielsweise Gesetze gegeben hat, Gebote gegeben hat, so sollst du leben, das sollst du tun. Und wenn du das gemacht hast, dann quasi kannst du dir sicher sein, dass Gott dir wohlgesonnen ist. Und Jesus durchkreuzt das völlig. Er sagt nämlich, du musst von Neuem geboren werden. Da muss ein neues Leben entstehen. Und zu Recht sitzt dann dieser Nikodemus, ein sehr kluger Mann, da und sagt, wie soll das denn funktionieren? Also das kann ich doch nicht machen. Also hättest du mir jetzt gesagt, hier ist eine Liste von Dingen, die ich tun soll, dann hätte ich gesagt, ja super, mache ich. Die kann ich mir auch noch nehmen. Und Jesus sagt, es gibt keine Liste. Der Heilige Geist muss an dir wirken und das hast du nicht in der Hand. Du kannst das nicht forcieren, du kannst es nicht erzwingen, sondern Gott muss wirken. Weil das Entscheidende, was verändert gehört, nichts ist, was ich einfach nur durch meinen Willen verändern kann, sondern mein Herz kann nur durch Gottes Geist verändert werden. Das ist die Erneuerung, die wir alle erleben dürfen und wollen und uns danach ausstrecken können. Aber der Geist ist der, der wirken muss. Und was ist jetzt dann der Unterschied? Der Unterschied ist jetzt der, dass wenn ich neu gemacht bin, Jesus mich neu mit Leben füllt, dann funktioniert dieses neue Leben unter anderen Vorzeichen. Das funktioniert nicht mehr so wie das alte Leben. Also die Dinge, die mich vorher motiviert haben, die Dinge, die vorher mir am Herzen gelegen sind, die ich vielleicht als Ziel in meinem Leben hatte, die kann ich zur Seite legen. Und durch diese Erneuerung durch den Geist werden andere Dinge wichtig werden in meinem Leben. Das ist nicht von jetzt auf gleich alles schon fertig. Diese Erneuerung bedeutet auch einen Prozess. Vielleicht kennst du das, wenn du an dein eigenes Leben denkst und dir fällt vielleicht ein so ein Punkt ein, wo du sagst, da brauche ich tatsächlich Erneuerung, da habe ich mich vielleicht festgefahren. Wer von euch hat schon mal schlechten, abgestandenen Kaffee getrunken? Wenn ihr die Wahl hättet, neuen zu trinken oder versuchen, den alten warm zu machen, was würdet ihr machen? Genau, ich glaube auch. Ihr würdet sagen, im Zweifelsfall ist immer noch besser als kein Kaffee, aber wenn man die Wahl hätte, würde man doch den neuen dabei nehmen. Wo brauchst du gerade Erneuerung? Wo bist du abgestanden geworden? Vielleicht mau in deiner Beziehung zu Gott oder mau in deiner Ehe oder mau in den Freundschaften, in denen du da drin bist. Wo hast du dich quasi mit so einem mittelmäßigen, grauen Status quo einfach arrangiert? Wo brauchst du denn Erneuerung? Wenn Gott selber sagt, es wird alles neu werden, dann bedeutet das auch, dass deine Freundschaften, deine Beziehungen zu anderen Menschen, deine Beziehung vielleicht zu deinem Bruder, dem du 3 Jahre nicht angerufen hast, all das soll neu werden, darf neu werden. Und dann kannst du jetzt hier sitzen und einfach gleich nach der Predigt ein kleines Gebet sprechen und sagen, Gott, du siehst, wo ich vielleicht fade geworden bin, wo ich abgestanden bin oder wo ich vielleicht einfach müde bin. Erwecke mich neu, mach mich stark durch deinen Geist, rüttel mich wach und schenke du mir Erneuerung. Und über all diesem steht die Verheißung, die Gott gegeben hat, in Offenbarung 21, Vers 5. Da ist der, von dem gesagt, der auf dem Thron sitzt, der Herr über Himmel und Erde, der alles geschaffen hat, der steht dort und sagt, seht, ich mache alles neu. Wir neigen uns zu einem kurzen Gebet. Himmlischer Vater, du siehst unser Leben und du weißt darum, wo wir stehen, wie es war, bevor du uns begegnet bist und auch wie es jetzt immer noch ist in vielen Teilen. Du weißt, wo wir noch so dringend deine Erneuerung brauchen. Du siehst, wo wir müde geworden sind, wo wir vielleicht selbst abgestanden sind, wo wir uns arrangiert haben damit, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber du hast versprochen, alles neu zu machen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns durch die Kraft deines Geistes neu machst und dass du dieses Neue uns auch erleben lässt. Dass wir Altes loslassen können, auch die Schuld und Sünde, die uns vielleicht drückt, dass wir sie bei dir abladen können und hinter uns lassen können. Und dass du uns neu ausrichtest und neu machst. Wir danken dir für deinen Geist. Wir danken dir für deine Gnade. Hilf, dass wir auf dich warten lernen. Amen.